Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huan Ying Limen Lai. Ja, ich war wieder unterwegs in China, momentan ja so ein bisschen im Sommerferienmodus, wobei ich letztendlich jede Woche auch ganz normal meiner Tätigkeit nachgehe, aber ein bisschen mehr Zeit habe, zumindest an den Wochenenden rauszukommen. Und deshalb jede zweite, dritte Woche habe ich mir hier ein Ziel markiert und das steuere ich dann an. Und diese Woche oder letztes Wochenende, muss man genauer sagen, war es Yangshuo in der Nähe von Guilin. Guilin ist so eines der Hauptziele, was man haben kann, wenn man gerade auch Natur in China möchte. Das ist eine große Felsenlandschaft, so ein bisschen vergleichbar mit der Halong Bay in Vietnam, nur eben auf dem Land direkt sozusagen, nicht am Meer. Früher war das, glaube ich, alles mal Meer, so wie das aussieht. Sehr, sehr ikonisch, allerdings auch natürlich gut besucht. Und Yangshuo ist sozusagen ganz in der Nähe, ist dann ein Teil, also ist eben dieser Provinz, Guangxi ist die Provinz, ja, und ist auch sehr, sehr malerische Landschaft, sogar ein Teil, ich war nicht direkt dort, aber da gibt es sogar einen Ort, der ist auf die 20 Renminbi, auf den 20 Renminbi-Schein geschafft hat, das ist dann so ein, ja, so ein Felsen, das mache ich vielleicht das nächste Mal, aber diesmal war ich einfach nur in einem Ort und habe dort zwei Tagestrips gemacht. Ist von Guangzhou relativ gut zu erreichen. Und das merkt man auch. 50% der Besucher von Yangshuo, also von dieser Gegend, kommen aus Guangdong oder Guangzhou. Die meisten aus Guangzhou oder Shenzhen. Das ist eben ja relativ schnell. Es sind ungefähr 2-3 Stunden mit dem Zug. Und natürlich diese Leute, ja, die sind reisehungrig, haben auch finanzielle Möglichkeiten. Also um das mal so ein bisschen einzuordnen, Guangzhou ist ja die Hauptstadt von Guangdong. Guangdong die Provinz. Die hat im Prinzip 4 Nachbarprovinzen, also auf dem Land und im Süden dann Hainan, die Insel sozusagen, also könnte man sagen 5. Ich habe jetzt in letzter Zeit 3 davon besucht, Fujian, dann Hunan und jetzt Guangxi. Und da merkt man dann schon auch gewisse Unterschiede, also dass eben Guangdong oder auch Fujian, das sind halt wirklich reichere Provinzen, wo auch viele Unternehmen sitzen, wo die Leute ein bisschen mehr Geld haben. Und dann, wenn man in diese anderen Provinzen geht, wie eben Hunan oder auch Guangxi, dann ist das Ganze schon ein bisschen ländlicher, einfach geprägt. Die Leute sind ein bisschen ärmer. Und da merkt man auch einfach, ja, China ist ein großes Land. Und wer nach Shenzhen oder Guangzhou oder Shanghai kommt, der sieht wirklich nur einen Bruchteil, ja. Will heute gar nicht so stark auf diese Reise an sich eingehen, weil ich meine, wenn ich jetzt irgendwie wandern war, am Rad unterwegs und so, das ist jetzt nicht so, dass es euch immer interessiert, ist mir schon auch klar. Aber ich leite von diesem Trip trotzdem auf ein interessantes Thema über. Es ist oft so, dass mich solche Trips oder auch wie heute die Leute, die ich treffe, inspirieren, über etwas zu sprechen. Und hier war es auch so, ich bin da am Samstagabend unterwegs gewesen. Also dieser Ort, da ist auch wirklich richtig viel los. Also das ist das ist richtig was geboten. Da ist eine Straße, die halt wirklich so diese, sagen wir mal, hauptkommerzielle Straße ist. Weststraße, also im Chinesischen Xijie, West Street, im Englischen und Deutschen heißt es dann Weststraße. Und da ist auch wirklich ein bisschen Abenteuer abends. Und ja, ich wollte dann auf dem Bier unterwegs irgendwo einkehren und muss sagen, ja, also die Sachen, die Etablissements haben mir gar nicht zugesagt. Also es gab ein paar wirklich extrem laute Clubs, also die typischen Asia-Clubs mit so Tischen und so, wo ich direkt wusste, okay, hier bist du nicht glücklich. Hab dann eigentlich wirklich einfach nur einen netten Pub oder so gesucht und auch das war schwer, weil es überall extrem laut war. Also so, dass ich sagen würde, wahrscheinlich wird schon an einem Abend mein Hörgang für immer geschädigt. Und zwischendrin, wie es so ist, habe ich, also zwischendrin, buchstäblich zwischen diesen ganzen anderen Läden, habe ich plötzlich so einen kleinen Irish Pub gesehen. Der war aber komplett leer. Also die anderen Hütten alle rappelvoll, laut. Und dann, oh, das sieht doch gut aus. Bin da rein und habe ein Bier bestellt. Und habe dann auch gemerkt, der Besitzer kann sehr, sehr gut Englisch. Und bin dann auch mit ihm ins Gespräch gekommen. Wir haben uns vorne dran gesessen dann. Und dann auch sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Ich glaube, die meisten Leute dachten auch, dass ich dann der Besitzer bin, weil ich ja eh so ein bisschen aussehe, als könnte ich aus Irland kommen. Und mit ihm mich unterhalten. Und er war tatsächlich selbst lange Zeit in Irland. Hat nicht nur studiert, sondern auch dort gearbeitet. Er ist Ingenieur in Dublin und ist erst vor einem Jahr zurückgekommen. Kommt eigentlich aus dem Norden von China, arbeitet jetzt aber sozusagen ja wieder in China oder hat sich da selbstständig gemacht. Und da sind wir auf sehr, sehr interessante Themen gekommen und auch natürlich so ein bisschen die Frage, hey, warum bist du überhaupt zurück nach China gekommen? Also er hat dort ja eine sehr gute Bildung genossen, er hat sehr, sehr gutes Geld verdient, hat auch sich ein Haus dort gekauft und ist jetzt aber trotzdem zurückgekommen. Und das ist ja so ein Thema, was man sehr, sehr oft liest, die Chinesen, die verlassen eigentlich alle China in Scharen angeblich und suchen sozusagen ihr Glück woanders, beziehungsweise keiner will mehr nach China zurück, alles schlecht und so weiter. Ja, es wird natürlich oft sehr übertrieben dargestellt, aber so ein bisschen der Tenor ist so, ja, dass eben viele Chinesen nicht mehr in China leben wollen. Und genau dieses Thema werde ich jetzt mal ein bisschen aufbohren. Zunächst muss ich ganz kurz die Unterscheidung machen. Hongkong, ja, da ist das wahrscheinlich schon so. Ganz viele Leute aus Hongkong, die gehen gerade nach Kanada, natürlich auch nach wie vor nach England, und zwar permanent. Das hat aber aus meiner Sicht ein bisschen andere Gründe. Ich denke, Hongkong muss man separat betrachten und das werde ich auch an der einen oder anderen Stelle mal machen. Vielleicht mache ich mal eine Sonderepisode zu Hongkong. Bietet sich ja wirklich mal an. Aber das will ich mal ausklammern. Ich rede jetzt wirklich über die Festlandchinesen, ja. Und da muss man erst mal sagen, dass von den Chinesen, die ins Ausland gehen zum Studieren, das sind ja nach wie vor sehr, sehr viele, mit steigender Tendenz die Leute wieder zurückkommen nach ihrem Studium. Also, fangen wir mal an mit ein paar Statistiken. Also erstmal, das chinesische Bildungsministerium sagt, es haben zwischen 1978 und 2019 5,6 Millionen Menschen im Ausland studiert. Und davon sind in diesem Zeitraum 4,2 Millionen nach Abschluss des Studiums wieder zurück nach China gekehrt. Hier steht jetzt insgesamt von denen, die wirklich dann das Studium abgeschlossen haben, waren es 86%. Also mit der Annahme, dass eben ein Teil gar nicht erst abgeschlossen hat. Aber ja, also sehr, sehr viele sind nach China zurückgekehrt. Und in den letzten Jahren, die Statistiken sind jetzt von der South China Morning Post, sind immer mehr Chinesen nach ihrem Abschluss zurückgekommen. Es gab eine Tendenz, die sozusagen stark ansteigend war. Und auch dazu mal ein paar Zahlen. 2011 sind ungefähr 186.000 Absolventen zurückgekommen. 2015 waren es dann schon 400.000. 2018 waren es noch 519.000. Also tatsächlich sehr, sehr viele Leute, die im Ausland studiert haben. Die meisten, ja, könnt ihr euch vorstellen, Kanada, USA, England, Australien. Und trotzdem kommen viele zurück. Jetzt die letzten Jahre, muss man sagen, waren es teilweise noch mehr. Aber das ist natürlich stark verzerrt durch Covid. Deswegen die Statistiken aus meiner Sicht sind nicht aussagekräftig, weil viele zurückkehren mussten oder mehr Druck hatten. Aber insgesamt ist es schon so, dass wir hier eine steigende Tendenz hatten. Also, dass die Zahl steigt von den Leuten, die zurückkommen. Da nochmal eine abschließende Zahl. Im Jahr 2000 war das 38%. Im Jahr 2019 dann fast 65%. Wie gesagt, danach ein bisschen verzerrt. Also, der Trend hat angehalten, aber aus meiner Sicht nicht so ausschlagkräftig. Was sind die Gründe, dass immer mehr Leute zurückkommen und nicht sagen, hey, ich bleib doch im Ausland, das ist doch hier viel besser? Klar, zum einen die politischen Spannungen, die natürlich auch in Diskriminierung teilweise münden, gerade in den USA. Dann die hohen Lebenserhaltungskosten. Gleichzeitig sind ja einige Chinesen jetzt nicht unbedingt reicher geworden, aber gerade Länder wie die USA sind sehr, sehr teuer. Dann ein dritter Grund, auf den gehe ich gleich ein, ist sicherlich der Lebensstil und Komfort. Und ja, das vierte ist natürlich immer auch soziale Aspekte und die Familie. Also der erste Trend ist, es kommen immer mehr zurück. Und der zweite Trend ist, es gehen auch weniger in diese Länder überhaupt. Übrigens ist das Topland tatsächlich immer noch England, nicht die USA. Und das liegt aber wohl teilweise daran, dass dort die Programme kürzer sind, dass ich dort in einem Jahr zum Beispiel ein Masterprogramm abschließen kann, was in den USA meistens ein bisschen länger dauert. Also letztendlich liegt das natürlich nicht nur an dem Land, sondern auch an den akademischen Möglichkeiten, die ich habe. Und es gibt noch andere sehr, sehr interessante Überlegungen in diesem Zusammenhang. Und das ist, dass viele Leute, die eben zurückkommen, trotzdem ein Stück weit enttäuscht sind. Das speziell in Bezug auf ihr Gehalt, ja. Und da haben wir jetzt so einen kleinen Kreislauf. Und zwar ist es so, dass viele Leute im Ausland studieren, nach China zurückkommen und nicht das Gehalt bekommen im Ansatz, was sie sich vorgestellt haben. Ich glaube, das kennt man auch aus anderen Ländern, dass man irgendwie so denkt, ja, Auslandsstudium, kommt zurück und dann habe ich hier einen Teppich, der ausgerollt wird und verdiene hier richtig gut. Diese Leute übrigens, die dann aus dem Ausland zurückkommen, nennt man in China Hai Gui, das heißt sowas wie Meeresschildkröte. Und da gab es eine sehr interessante Umfrage, dass ja über ein Drittel ein Gehalt bekommen haben, was deutlich unter dem lag, was sie sich vorgestellt haben. Und dazu mal auch ein paar Statistiken. Also so, wenn die Bachelorabschlüsse sozusagen zurück nach China kommen, dann lag das durchschnittliche Gehalt zuletzt bei gerade mal 7.000 RMB pro Monat, was sie am Anfang verdient haben. Das sind fast genau 1.000 Euro. Ja, also ich habe einen Bachelorabschluss aus dem Ausland und bekomme dann hier in China für meinen Job im ersten Jahr im ersten Jahr pro Monat 1.000 Euro. Das liegt so circa eben 25% über dem, was man sich vorgestellt hat. Also die Vorstellungen sind jetzt auch nicht utopisch oder sozusagen gierig hoch, aber trotzdem eben unter dem, was man erwartet hatte. Für Masterabschlüsse liegen sie so bei circa 9.500 RMB, das sind 1.200, auch das unter dem, was man sich oft vorgestellt hat. Und natürlich diese Erwartungshaltung, die spiegeln so ein bisschen wider, was man so an auch Selbstvertrauen hat, was man sich so selbst als sozusagen Wert beimisst aus dem Auslandsstudium. Aber die Realität ist natürlich, dass es hier in China einen unfassbaren Wettbewerb gibt. Und nur weil du im Ausland warst, mehr Geld zu verdienen, ist erstmal schwierig, weil du musst auch schon verargumentieren können. Beziehungsweise die Firma muss überlegen, warum bezahle ich dem mehr Geld? Nur weil er Englisch kann, vielleicht brauche ich es überhaupt nicht. Oder weil er vielleicht ein bisschen sozusagen mehr Kultur aus anderen Teilen der Welt sozusagen versteht. Heißt nicht unbedingt, dass er mir jetzt Mehrwert bringt. Ja, das muss man eben sehen, dass viele Firmen ja sehr, sehr lokal arbeiten und darauf gar nicht so angewiesen sind. Oder ich mir das irgendwie anderweitig einkaufen kann. Und das ist sicherlich etwas, was man berücksichtigen muss. Und ich habe ja gesagt, schon in anderen Folgen, der Hauptgrund eigentlich, warum wir viel ins Ausland gehen, ist dieser Gaokao. Also ich habe ja diesen Gaokao hier, diesen großen Abschluss, so ein bisschen wie unser Abitur, nur eben viel, viel wettbewerbsintensiver, viel ausschlaggebender. Und viele haben dort eben Probleme, dort sozusagen mitzuhalten, gehen dann den Umweg übers Ausland, ja, haben dann etwas entspannteres Leben, sind hier nicht so drauf angewiesen und kommen dann wieder. Und das ist eben etwas, was dann möglicherweise zwar eine gute Hintertür erstmal ist, aber dann nicht heißt, dass du später unbedingt da großartig von profitierst. Das andere ist, dass natürlich sehr, sehr viele mittlerweile auch ihre Kinder ins Ausland schicken. Früher war das so, das war ein reiner Luxus im Prinzip. Ja, du hast das gemacht, weil du eben deinen Kindern was Besonderes bieten wolltest, weil du es leisten konntest. Es war aber dann so die letzten Jahre. Und die Statistik ist von 2022. Da hat man gesagt, dass 45% der Chinesen, die ins Ausland gehen, relativ normale Chinesen sind, also sprich von normalen Arbeitnehmern kommen. Ja, das sind ganz normale Eltern der Mittelschicht, die sich das natürlich schon vermunterweise absparen müssen, aber nicht mehr so wie früher, dass sich das nur die Reichen leisten konnten. Ja, das heißt, letztendlich für die ist es eine reine ökonomische Überlegung. Früher war es sozusagen eher akademisch idealistisch geprägt, ich will mein Kind ins Ausland schicken. Jetzt ist es so, dass ich genau überlege, hey, für mich viel Geld, aber macht möglicherweise Sinn. Ich ermögliche ihm das und danach habe ich die Erwartung, dass mein Kind eben dann hier mehr verdient. Dieser Business Case, der rechnet sich für mich. Und das ist jetzt eben nicht mehr so der Fall. Und deswegen ist es jetzt wieder so, zusammen mit anderen Faktoren, die ich schon eingangs genannt habe, wir haben auch mehr Spannungen und so weiter, es ist auch finanziell ein bisschen schwieriger, heißt es, dass momentan eher dieser Trend wieder ein bisschen zurückgeht mit ich schicke mein Kind unbedingt ins Ausland. Ob das die nächsten Jahre sich so fortsetzt, muss man mal abwarten. Das hängt aus meiner Sicht wirklich auch ein bisschen damit zusammen, wie sich sozusagen das Umfeld gestaltet, wie die Beziehungen sind. Wenn sich das wieder bessert, dann sehe ich da schon Möglichkeiten. Das hängt wirklich eher von den einzelnen Ländern ab, weil für die meisten Chinesen kommen eben auch nur die Englischsprachigen in Frage. Der Rest ist viel zu schwierig mit der Sprache. Ja, Deutschland ist zwar günstig zum Beispiel, aber nach Deutschland wollen viele nicht, weil einfach die Sprache zu schwierig ist. Dafür können wir ja nichts. Oder auch, ich sag mal so, weil wir natürlich auch keine attraktiven Anschlussprogramme haben in Deutschland, aber das ist ein anderer Punkt. So, also das war jetzt so ein bisschen einzuordnen, der generelle Trend ist, es gehen Leute eher weniger wieder ins Ausland zum Studieren, es kommen aber wenn, dann sehr, sehr viele auch wieder zurück. Und das hat natürlich auch einen anderen Grund, das ist, dass China insgesamt natürlich nicht so unattraktiv ist als Land. Ja, einen Job finden ist ja das eine, aber der Vorwurf ist ja immer, die Leute hauen ab aus China, Ja, die Vorwürfe sind da von eben Kontrollstaat bis hin zu ökonomischem Desaster. Und das ist erstmal so nicht der Fall. Denn das sieht man im Prinzip ja auch schon in Reisestatistiken. Die Leute reisen ja trotzdem in Scharen ins Ausland, in China. Ja, und die meisten kommen wieder. Also wenn es in China so schlecht geht, dann würde man das ja nicht machen. Ich meine, es gibt ja immer Möglichkeiten, wie ich eben nicht zurück muss. Wissen wir, glaube ich, in Europa ganz gut. Die Leute kommen ja auch aus vielen anderen Ländern in Länder wie Deutschland und Frankreich und kommen nicht mehr zurück. Und das meinen die Chinesen ja überhaupt nicht. Also wenn es so schlecht gehen würde in China, würden sie das nicht machen. Und dasselbe gilt ja auch fürs Studium. Am Ende, wenn ich in China Zustände vorfinden würde, wo ich sage, nee, also hier möchte ich nicht mehr zurück, dann würde man ja im Ausland bleiben und es würde nicht sogar mit steigender Tendenz die Leute zurück nach China kommen. Und das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen. In China hat man mittlerweile ein sehr, sehr gutes Leben. Und jetzt komme ich zurück zu meinem Buddy da aus Yangshuo, der sozusagen halb Irre, der ja auch diesen Weg gewählt hat und ja auch gesagt hat, naja, seine Eltern waren natürlich nicht so ganz glücklich, vor allem sie haben ja auch da investiert. Er hat dann dort einen guten Job gehabt, gut Geld verdient und kommt dann zurück und sagt, oh, übrigens, ich mache jetzt hier eine Bar auf irgendwo im Süden von China. Er sagt aber auch, das vielleicht mal so noch ergänzend, dass du halt in China doch einen sehr, sehr guten Lebensstil hast. Ja. Und das bezieht er natürlich so ein bisschen auf dieses, ich muss das englische Wort nehmen, Convenience. In Ländern wie Irland, und letztendlich ist es in vielen europäischen Ländern so, wenn ich mal den Süden ausklammer, aber die haben natürlich dafür andere Probleme, ist es halt so, dass du gehst morgens im Dunkeln zur Arbeit im Winter. Im Winter kommst du auch im Dunkeln zurück und hast eigentlich relativ wenig soziales Leben. Und das ist natürlich in China ein bisschen anders. Ich weiß, es ist nicht bei jedem so, aber bei vielen, gerade auch als Ausländer. Und selbst im Sommer ist es eben so, du hast natürlich ein besseres Wetter, aber es ist einfach anders. Du hast da weniger Optionen. In China ist es halt so wie in anderen Teilen von Asien, dass du im Prinzip immer noch nachts rausgegangen ist, was los, du hast halt viel mehr Interaktionen, die Läden haben länger auf, es ist ein ganz anderes Lebensgefühl, ja. Mit natürlich auch Schattenseiten, aber es ist natürlich so, dass es viele vermissen, auch allein schon vom Essen gehen, du kannst halt jeden Tag relativ einfach essen gehen, es ist da irgendwie ein ganz anderes Gefühl und das ist natürlich schon etwas, was viele auch vermissen und dann auch ein Grund ist, warum man möglicherweise zurückkommt und dass man da das dann auch natürlich höher gewichtet irgendwann sagt, okay, das Geld ist eben nicht alles, ja. Und das ist schon ein Grund, warum dann solche Leute zurückkommen, obwohl sie dann auch finanziell schlechter gestellt sind und dann, ja, natürlich auch Abstriche machen müssen möglicherweise, aber dass da auch ein Umdenken stattfindet. Wie gesagt, natürlich auch immer die Frage Erwartungen. Ich glaube, bei mir ist es ja selbst so, ich habe damals ja auch einen Weg gewählt. Ich habe auch im Ausland studiert, aber habe dann in Deutschland gearbeitet wieder. Habe dann auch den Weg gewählt, dass ich sage, okay, ich gehe erstmal raus aus diesem sozusagen, ich würde es nicht als Hamsterrad bezeichnen, aber aus dieser sozusagen reinen Angestelltenwelt und mache mal was ganz anderes. Und ich weiß auch damals, als ich das dann familienintern kommuniziert habe, da war auch schon so ein kleines Entsetzen, so ein bisschen, okay, was machst du jetzt? Und wenn man dann eine Antwort gibt, die so ein bisschen unstimmig wirkt, nach dem Motto, er hat eigentlich keinen Plan, dann ist das natürlich auch mit einer gewissen Ungläubigkeit bei Familie und bei mir auch bei Freunden verbunden, die dann so ein bisschen natürlich auch sich fragen, okay, warum macht man das? Ja, oder ist das nicht auch ein bisschen schon fast sozusagen ein kleiner Hassadeur, der möglicherweise am Ende wieder in irgendeiner Form jemanden auf der Tasche liegt oder sich dann eigentlich gar nicht bewusst, was auch für Auswirkungen hat? Und wichtig ist aber, dass eben auch die Chinesen anders denken teilweise. Die jüngere Generation das auch nicht mehr ganz so sieht, sozusagen, dass sie nur noch verpflichtet ist, das zu kompensieren, was ihre Eltern mal geleistet haben, beziehungsweise viele haben es ja trotzdem auch in eigener Hand finanziell, haben sich ja nicht unbedingt immer nur jetzt auf die Eltern verlassen. Und insgesamt, das ist schon mal so ein bisschen, ja, abschließend sozusagen rein von diesem Aspekt, muss man sagen. Viele Chinesen kommen gerne wieder nach China zurück, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber insgesamt, weil sie einfach gerne auch in China leben. So, jetzt gibt es aber noch einen anderen Aspekt und der ist natürlich gibt es nicht noch auch andere Chinesen, andere Gründe, China zu verlassen? Und das ist ganz wichtig, denn da muss man eben unterscheiden. Es gibt natürlich Chinesen, die sehr, sehr wohlhabend sind und die verlassen China teilweise. Das ist richtig. Dazu gibt es auch Statistiken. Da reden wir eben von Leuten mit sehr, sehr viel Vermögen, Millionäre, Milliardäre. Und da ist es so, dass wir eine steigende Tendenz haben. 2022 hatten wir bereits fast 11.000 Leute, die China verlassen haben von diesen Superreichen. Ja. Letztes Jahr waren es fast 14.000 und dieses Jahr rechnet man mit 15.000, also die wirklich aus China auswandern. Das ist eben auch so eine Zahl, die oft kommuniziert wird, also die Zahl nicht unbedingt, aber sozusagen das propagiert wird, dass eben die Chinesen alle abhauen. Jetzt muss man natürlich sagen, die Chinesen haben sehr, sehr viele Reiche, das ist immer noch immer im Verhältnis zu betrachten, aber das ist tatsächlich so und da muss man sich immer überlegen, warum machen die das? Und es ist eben so, dass natürlich China in den letzten Jahren bei vielen Sachen radikaler oder sagen wir mal sozialistischer wurde. Ich glaube, sozialistischer in dem Fall ist der bessere Begriff. Und es ist einfach so, wer Geld hat, er sucht sich immer den Ort, wo es für ihn am besten ist. Ja, der muss natürlich erstmal schauen, dass er sein Geld in Sicherheit bringt, wobei China ja jetzt nicht so sozialistisch ist, dass sie sich einfach an dem Geld bedienen und bereichern, dann wären schon viel, viel mehr Leute weg. So ist es ja nicht. Aber wir haben natürlich sozialistischere Tendenzen gehabt in den letzten Jahren. Und dann sagen viele, okay, das ist mir einfach zu heikel, dann bin ich erstmal raus und nehme natürlich mein Geld und meine Kinder mit. Und das muss man halt sagen, wenn du es dir leisten kannst, frei zu wählen, dann wählst du natürlich Länder, die besonders attraktiv sind für reiche Leute. Dazu zählen übrigens die USA. Die USA ist für viele ein miserables Land. Wenn du kein Geld hast in den USA, dann viel Spaß. Da hast du dort nämlich ein richtiges Drecksleben. Viele haben das übrigens momentan. Und auch in Europa sehen wir ja einige Länder, da hauen die Reichen ab. Und ein Land, das ist nämlich richtig stark davon betroffen, da haben wir nämlich eine richtige Abflut momentan. Könnt ihr euch vorstellen, welches Land das ist? Ich weiß, die meisten denken jetzt, oh ja, Erik, Deutschland, ja, da hauen ja alle ab nach Dubai und nach, wie du, nach China. Nee, es ist nicht Deutschland, sondern es ist tatsächlich England. In England sind letztes Jahr 9.500 Millionäre ausgewandert. Das ist eine Wahnsinnszahl für ein Land wie England. Damit ist man weltweit übrigens Platz 2, nur eben China hat noch mehr verloren. Das ist Wahnsinn und das zeigt auch, in England haben wir natürlich gewisse Probleme, auch sicherlich durch den Brexit, aber ich bin kein England-Experte, ich will da nicht zu stark darauf eingehen, aber die Zahl ist natürlich beeindruckend, dass eben Leute sich dann umorientieren. Weil wenn du Geld hast, dann kannst du dir raussuchen, wo du willst. Du wirst überall gerne genommen, auf der ganzen Welt. In Deutschland übrigens ist ja auch so, dass viele Reiche Deutschland verlassen. Ist ja auch so, ja. Die gehen nicht alle nach Dubai. Ja. Und das ist einfach ein Trend, den es überall gibt und in China eben auch. Sobald du da ja, einfach Verhältnisse hast, wo du sagst, passt nicht mehr so. Und auch ganz oft natürlich schon perspektivisch für die Kinder. Ja, wird gesagt, okay, wo kann ich dann eben auch die beste Bildung genießen? Wo habe ich für mein Kapital maximal Sicherheit? Und dann habe ich auf der ganzen Welt viel, viel Möglichkeiten. Und das ist in China eben auch so. Und diese Zahl, klar, das ist so. Und das wird wahrscheinlich auch erstmal so anhalten, dass natürlich viele Chinesen, die richtig Geld haben, China verlassen und dann in alle möglichen Länder der Welt gehen. Ich muss ja auch nicht unbedingt jetzt nach Europa gehen oder in den Westen. Ich kann auch einfach in andere asiatische Länder gehen, nach Singapur oder so, ja, wo einfach dann ich mehr Sicherheit für mein Kapital habe. Und das ist immer ganz wichtig, da zu unterscheiden, ja, über wen rede ich, ja. Die Mittelklasse, die hat diese Möglichkeiten nicht. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr teuer. Die kann ich ja immer sagen. Und das macht doch keinen Sinn teilweise, ja. Aber die sagt generell, ich fühle mich in China wohl, ja, rein vom Leben her. Ich habe hier kein großes Problem. Da gibt es jetzt nicht diese großen Auswanderungstrends. Aber natürlich, wenn ich viel Geld habe, dann gehe ich gerne irgendwo anders hin. Und das ist sicherlich etwas, was man immer berücksichtigen muss, wo man differenzieren muss. Aber es ist wichtig, ja, ob eben alle sozusagen weg wollen oder ob es nur ein Teil ist. Manche überlegen natürlich trotzdem. Ich kenne auch Leute, sagen auch eher aus der Mittelklasse, die so überlegen, gerade frühe Kinder, macht es Sinn auszuwandern. Klar, das gibt es. Aber insgesamt haben wir da keine großen Wellen. Bei den Reichen sieht es ein bisschen anders aus. Auch hier muss man allerdings sagen, dass es natürlich immer noch sehr, sehr viele Leute gibt, die jetzt China auch nicht verlassen werden. Allein wenn wir uns mal die reichsten Städte der Welt anschauen, mit den meisten Milliardären, dann ist China immer noch relativ weit vorne. Das Ranking, was ich hier habe, von 2024 von Visual Capitalist, und da ist die Stadt mit den meisten Milliardären auf der Welt ist immer noch New York. Danach kommt London, Mumbai, Peking, Shanghai, Shenzhen, Hongkong, Moskau, New Delhi, San Francisco, Bangkok, Taipei, Paris, Hangzhou, Singapur, Guangzhou, die Stadt, wo ich gerade bin, auf Platz 16. Übrigens fast nur asiatische Städte, da hängt natürlich auch so ein bisschen mit der Ungleichheit zusammen. Und dass eben auch gerade Peking und Shanghai und Shenzhen, dass die so viele Milliardäre und Millionäre haben, das wird auch so bleiben. Die werden China nicht verlassen. Natürlich ein paar Leute schon. Ob sich das dann auch wieder so ein bisschen einbremst und dann weniger von diesen Leuten auch China verlassen, das hängt auch eben davon ab, wie China sich entwickelt. Ja, du hast immer mal, gerade am Anfang, dann relativ schnell einige, die abhauen. Ja, momentan eben trotzdem eher steigende Tendenz. Aber es gibt eben Leute, die auch einfach zu stark hier verwurzelt integriert sind oder auch kulturell oder gar nicht wollen. Die sagen, okay, der Pay ist jetzt nicht so hoch, ich verliere möglicherweise ein bisschen was. Viele verlieren ja jetzt auch nicht so viel. Aber es ist einfach diese Sicherheit, dass ich nicht genau weiß, kommt da noch mehr. Ja, und das hängt natürlich dann auch von Entwicklung ab. Genauso wie eben die Anzahl von Absolventen oder von Auslandsstudenten abhängt von den Beziehungen. Genauso hängt natürlich auch die Anzahl von diesen High-Net-Worth-Individuals, von diesen Superreichen, die ins Ausland gehen, hängt natürlich auch davon ab, wie sich dann China weiterentwickelt. Momentan ja eher wieder ein bisschen gemäßigter, wenn aber wieder mehr sozusagen totalitäres Denken, mehr Sozialismus stattfindet, dann wird das natürlich auch weiter wieder anziehen. Da werden auch noch mehr abwandern. Ja, China bekommt das natürlich auch mit. Und ja, ob sie dann dagegen steuern, also mit Steuern meine ich eher, ob sie sich wieder attraktiver darstellen als Land auch für Leute, die Geld haben. Ja, muss man schauen. Ist schwer zu beantworten. Also, das war mal so eine Einordnung. Ist China ein attraktiver Ort zum Leben? Hauen alle ab, bleiben noch ein paar da. Ich bleibe erstmal noch hier und mache weiter den Podcast. Und da würde ich sagen, die Erinnerung, nächste Woche hören wir uns hier wieder. Bis dann, mach's gut. Xia. Hui. Xian.